little bit more with Kelly.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Sommer 1945. Die Männer brechen herein wie die Nacht an einem Herbsttag. Soldaten, ihre Waffen sind auf uns gerichtet. Packt eure Koffer, ihr habt eine halbe Stunde, dann seid ihr hier raus. Nicht mehr als 30 Kilo, bellt der Kleinste. Sein Gesicht erinnert mich an eine Bulldogge. Wir lassen uns die Anweisung nicht zweimal geben. Wie viel sind bitte schon 30 Kilo? Pack warme Kleidung ein, Sigrid, ruft meine Mutter mir zu. Sie selbst wirft wahllos Kleidungsstücke in ihren Koffer. Das Gesicht meines Bruders ist erhitzt. Meine Puppe, ich brauche Peter an meiner Seite. Wie können uns die Soldaten hier nur herauswerfen? Das ist doch unser Zuhause, unsere Heimat. Stiefel scharren von unten. Es wird Zeit. Mein Blick fliegt ein letztes Mal zu meinem Bett, zu den Wänden, den Fenstern. Alles so vertraut. Nie hätte ich gedacht, dass ich von hier fort müsste. Wir steigen die Treppen nach unten und werden hinausgebracht. Die Sonne brennt mit aller Kraft vom Himmel. Als ich in das Fahrzeug einsteige, brennen meine Augen so sehr, dass ich kaum noch die Umrisse unseres Hauses sehen kann. Was, wenn Vater zurückkommt und uns hier nicht mehr finden kann? Der Lastwagen setzt sich in Bewegung. Die sommerliche Stadt wirkt auf einmal düster und grau. Nachbarn werfen einen Blick aus dem Fenster. Ihre Mienen sind unbewegt. Wir erreichen den Marktplatz. Dort werden wir ausgeladen. Ich erkenne die Gesichter einiger anderer Menschen, die dort mit ihren Koffern warten. Deutsche. Deutsche wie wir. Der Krieg ist verloren und wir sind hier nicht mehr länger willkommen. Vogelfrei. So hat es mir mein Bruder erklärt. Die Leute dürfen mit uns machen, was sie wollen. Was kann ich schon dafür? Ich bin doch erst 10 Jahre alt. Die Soldaten reden in nicht allzu weiter Ferne. Über uns. Immer wieder nickt einer zu uns rüber. Ich muss den Blick abwenden und sehe mich um. Gesichter erscheinen hinter Gardinen. Neugierige Augenpaare. In keinem sehe ich Mitleid. Wieder werden wir in die Lastwagen geladen und fahren ab. Was passiert jetzt mit uns? Fragt eines der anderen Kinder seine Mutter. Diese zuckt nur mit den Schultern. »Wir werden doch nicht etwa erschossen?« ruft eine andere aus. Keine Antwort, doch die Angst bleibt spürbar zwischen uns. »Die Grenze, sie bringen uns an die Grenze!« Die Fahrzeuge stoppen. Meine Mutter hält sich mit aller Kraft an ihrem Koffer fest. Die Menschentraube nähert sich dem Wachposten. Plötzlicher Stillstand. Keiner weiß, was geschehen wird. »Ihr beide da, mitkommen!« herrscht ein großgewachsener Mann mit schmalen Lippen meine Mutter und meinen Bruder an. Sie folgen ihm. Ich bleibe allein zurück. Mein Herz pocht so hart gegen meine Brust, dass es schmerzt. Meine Eingeweide fühlen sich an, als würden sie jeden Moment zerplatzen. Werden sie jetzt umgebracht? So wie viele unserer Nachbarn, als der Krieg zu Ende ging? Vielleicht sollte ich auch zu ihnen gehen. Etwas Heißes läuft meine Wangen hinunter und ich merke erst jetzt, dass es Tränen sind. Peter! Peter, meine Puppe ist bei mir. Ich drücke sie fest an mich, wie ich es so viele Stunden zuvor schon getan habe. Sigrid, ich wirbel herum und höre, wie meine Mutter meinen Namen ruft. Eine schnelle Umarmung, bevor wir nach vorne zu den Wachposten getrieben werden. Unsere Koffer werden aufgerissen und durchsucht. Kleidungsstücke werden herausgenommen. Gegenstände, die uns etwas bedeuten. Ein Mann reißt mir Peter mit voller Wucht aus der Hand und wirft ihn achtlos auf einen Haufen. Ein deutsches Kind braucht kein Spielzeug, fährt er mich an. Mein Hals schnürt sich zusammen und ich habe das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Dann zieht mich meine Mutter mit sich. Wir gehen über die Grenze, nach Deutschland. Ein Land, das ich nicht kenne, das mir so fremd ist wie das Gefühl von Sicherheit. Wo sollen wir hin? Ohne Essen, ohne Schlafplatz, ohne Menschen, die wir kennen. Ein letztes Mal blicke ich mich um, in das Land, das meine Heimat war. Dann laufe ich los ins Ungewisse. In dieser Folge spreche ich mit Sigrid Lehneis. Sigrid wurde am 25. Oktober 1934 in Schluckenau, das ist im damaligen Sudetenland, also heute in Tschechien, geboren. Die ersten Jahre verbringt sie mit ihrem 4 Jahre älteren Bruder in der Geborgenheit des Elternhauses. Der Vater arbeitet als Lehrer, die Mutter ist Haus- und Geschäftsfrau. Zu Beginn des Krieges wird der Vater bereits eingezogen. Er kehrt nicht mehr nach Hause zurück. Bis heute weiß die Familie nichts über sein Schicksal. Kurz vor Kriegsende beschließt Sigrids Mutter, mit ihren beiden Kindern vor der herannahenden Roten Armee zu fliehen. Es ist jedoch bereits zu spät. Sie kehren zurück in ihr Haus, als die Kriegshandlungen eingestellt werden. Zu Hause angekommen, erleben sie dann, was für sie nun der neue Alltag bedeutet. Plünderungen und Misshandlungen, willkürliche Erschießungen, Massenvergewaltigungen. Sigrids Familie wird wie viele andere deutsche Familien als vogelfrei erklärt. Im Frühsommer werden die 3 von Soldaten mit Maschinengewehren aufgefordert, sofort zu packen und das Land zu verlassen. Der Beginn einer wochenlangen Flucht, die geprägt ist von Hunger und Not. Endlich erreichen sie Altdorf bei Landshut, wo sie bleiben dürfen und neue Wurzeln schlagen. Der Weg der Integration ist hart und sehr steinig. Sigrid wird selbst Lehrerin und gründet als junge Frau die Sudetendeutsche Jugend mit. Bis vor kurzem war sie federführend in der Sudetendeutschen Landmannschaft und hat viele Dialoge und Treffen mit Tschechen organisiert, unterstützt und gefördert. Für ihr herausragendes Engagement in der Vertriebenenarbeit und der Bewahrung des Kulturgutes wurde sie mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Sigrids Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Servus.
Ja, grüß Gott.
Guten Morgen.
Dann fangen wir an.
Ja, genau, perfekt. Also vielen Dank schon mal, dass Sie die Zeit nehmen. Zu Beginn könnten Sie eine kurze Biografie von sich geben, wann Sie geboren wurden und wo.
Gut, also mein Name ist Sigrid Lehneis. Ich wurde am 25. Oktober 1934 in einem kleinen Städtchen Schluckenau im nördlichen Zipfel der heutigen Tschechei geboren, nahe der sächsischen Grenze. Die ersten Kinderjahre verbrachte ich in der Geborgenheit des Elternhauses. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter Haus- und Geschäftsfrau. Trotz Krieg verlebte ich eine für mich schöne Kindheit.
Haben Sie Geschwister gehabt, Frau Lehneis?
Ich hatte einen Bruder, einen 4 Jahre älteren Bruder.
Ah ja, okay.
1939, im Oktober, musste mein Vater bereits zu den Soldaten. Und das Besondere in meiner Klasse war, wir hatten 40 Mitschülerinnen und Mitschüler, das Besondere war, dass nur 2 Kinder ihren Vater während dieser Zeit zu Hause hatten.
Mhm. Welcher Jahrgang war Ihr Vater?
Mein Vater war Jahrgang 1904.
Ah, okay. Also dann auch quasi im wehrfähigen Alter sozusagen noch.
Ja, mein Vater war ja erst, als er nicht mehr nach Hause kam, war er ja erst 44 Jahre alt.
Ja, Wahnsinn.
Der ist also praktisch gleich zu Beginn des Krieges eingezogen worden.
Mhm.
Und seitdem hatte ich ungeheuer in enge Verbindung mit ihm. Aber eben, ich sah ihn nur, wenn er Urlaub hatte.
Wie oft kam das vor, dass man Urlaub hatte von der Front?
Das war meistens einmal im Jahr.
Oh, auch super wenig, gell?
Ja, und das waren dann oft nur 5 Tage, dann auch mal 8 Tage.
Mhm.
Und während dieser Zeit, während dieser Kriegszeit, lief eigentlich bei mir zu Hause noch alles normal. 1943 allerdings, als die Bombenangriffe auf Berlin angingen, kam meine Tante mit ihren Kindern und wohnte seitdem bei uns.
Mhm.
Und bis zum Schluss hatte dann meine Mutter 8 Flüchtlinge noch im Haus aufgenommen.
Hatten Sie einen Bauernhof oder wie groß war
Ihr? Nein, wir hatten eigentlich nur ein Einfamilienhaus.
Okay. Und wie viele Einwohner hatte der Ort damals, wo Sie
Der hatte
aufgewachsen sind?
6.500 Einwohner.
Okay, also recht überschaulich eigentlich.
Ja, und davon gab es vielleicht 10 Tschechen. Alles
Okay.
andere waren Deutsche.
Also es war auch quasi, Hauptsprache war damals Deutsch in dem Ort.
Sowieso Deutsch. Wir sind ja 1938 durch den Einmarsch Hitlers zu Deutschland gekommen.
Ja. Wie haben
Und
Sie das erlebt als Kind? Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Weil da waren Sie ja noch ganz klein.
da war ich erst 4 Jahre alt. Da habe ich so gut wie keine Erinnerung. Und das letzte Jahr dann, ab 1944, war ich ja dann Mitglied beim Jungmädchen, beim Bund Deutscher Mädchen. Ab 10 Jahren kam er da dazu. Und da hatten wir halt einmal in der Woche so eine Art Gruppenstunde, wo wir viel gesungen haben und gewandert sind und Kräuter gesammelt haben und die dann getrocknet haben und die wurden dann an die Soldaten im Krieg geschickt als Tee. Mehr habe ich eigentlich von der NS-Zeit nicht mitgekriegt. Ich bin da auch beschützt worden von meiner Mutter. Wir hatten auch Bekannte, die eine Fabrik hatten. Der Mann war Jude, aber der war nicht im KZ. Der besuchte uns auch während des Krieges und auch wir waren da bei dem eingeladen. Also soweit hatte ich eine unbeschwerte Kindheit. Dies änderte sich allerdings dann ab Januar 1945. Da warst du dann von einem Tag auf den anderen kein Kind mehr. Wir hatten dann schon den Artilleriebeschuss der russischen Front. Jeden Tag und bestimmt 10-mal am Tag Fliegeralarm, keine Schule mehr. Abgesehen davon, ich bin dann vom Januar 1945 bis September 1947 habe ich keinen Schulbesuch gehabt.
Können Sie die Gefühle beschreiben, was einem durch den Kopf geht, wenn Fliegeralarm ausgelöst wird?
Angst. Einfach furchtbare Angst.
Gab es da in der Nähe Bunker für die Menschen oder was hat man da
Wir gingen
gemacht?
bei uns in den Keller.
Okay, also in den hauseigenen Keller runter.
Ja. Und das war halt dann so, die Geschwader, die Bombergeschwader, die flogen einfach über unseren Ort hinweg. Wir hatten auch keinen Bomben. Aber eben in Dresden, ich habe dann aus der Ferne, wir hatten ja nur 60 Kilometer bis nach Dresden. Und da haben wir diesen Angriff, diese furchtbaren Tage von Dresden miterlebt. Da war der Himmel rot, durch den Luftdruck flogen sogar Sachen aus einzelnen Büros bis zu uns.
Wahnsinn.
Also das war sehr unheimlich. Und dann war eben ab Januar kamen dann auch die Flüchtlingstrecks aus Schlesien und Ostpreußen, die vor der russischen Front geflohen waren. Und die erzählten ja dann furchtbare Dinge von Vergewaltigungen und ja, Erschießungen und schlimme Dinge. Und ich spielte damals zwar noch mit Puppen, kann man sich heute bei 10-Jährigen kaum mehr vorstellen.
Ja, damals war das noch normal, gell, dass man da
Aber
länger.
das war damals so und ich
Ja.
hing furchtbar an meinen Puppen. Und trotzdem warst du auf einmal erwachsen. Ich wurde dann als Rotkreuzschwester eingesetzt und durfte am Bahnhof in Lazarettzügen Tee an verletzte Soldaten austeilen.
Können Sie da eine Situation beschreiben, was da Ihnen ist? Sie waren ja erst 11 Jahre alt damals.
Ich war erst 10 Jahre alt,
10 Jahre, Wahnsinn.
im Januar, also gut 10 Vierteljahre.
Ja.
Und das war so die Zeit jetzt zwischen Januar und Mai.
Sind ja auch schreckliche Momente für ein Kind am Lazarettzug, verletzten Soldaten.
Da waren wir eigentlich stolz, dass wir zu sowas schon fähig waren.
Ja.
Und dann durften wir noch Flüchtlinge, die so ankamen, in Quartiere bringen. Das war auch noch unsere Aufgabe.
In welche Quartiere hat man die da gebracht?
Ja, in Privatquartiere.
Okay, also quasi also, eigene Häuser, die...
Ja, oder Wohnungen. Und da hat eben meine Mutter hat da noch 8 Personen aufgenommen.
Mhm. Können Sie sich noch an diese 8 Personen erinnern, wo die herkamen?
Kann ich mich ganz deutlich erinnern, ja.
Ja, wo kamen die her, die Leute?
Die kamen aus Schlesien.
Okay, also mit Kindern oder waren das Erwachsene?
Mit ein altes Ehepaar und ansonsten Frauen mit Kindern.
Okay. Und die hatten dann auch eben diese schrecklichen Erzählungen?
Von Vergewaltigung. Ich konnte mir damals gar nicht genau vorstellen, was das ist.
Ja, das ist klar. Mit 10 Jahren. Gott sei Dank noch nicht.
Ich kann mich erinnern, als ich meine Mutter gefragt habe, was denn das bedeutet.
Mhm.
Denn wir sollten ja nachher das gleiche Schicksal erleben.
Was hat Ihre Mutter darauf geantwortet, um das dem Kind zu erklären jetzt im Nachgang?
Naja, mit bisschen Umwegen.
Ja, aber das ist ja schwierig, der eigenen Tochter mit so einem jungen Alter.
Ja. Naja, und dann ging das immer mehr dem Ende entgegen. Und am 7., 8. Mai haben dann meine Mutter beschlossen, zu fliehen.
Mhm.
Wir haben uns dann einen Leiterwagen, so einen Handwagen, mit Gepäck vollgeladen und sind am Abend losgezogen. Und dann sind wir aber nur in den Wald gekommen und dann kamen lauter Tiefflieger und wurden so Leuchtkugeln abgeworfen. Und dann kam ein deutscher Soldat und sagte, Sie können ruhig wieder nach Hause gehen, der Krieg ist zu Ende.
Mhm.
Deutschland hat kapituliert und dann sind wir noch bis zu Bekannten meines Vaters, weil wir nach Hause gar nicht mehr uns trauten zunächst und haben dann dort übernachtet und am nächsten Tag war das Haus schon von russischen Soldaten umstellt.
Mhm.
Und dann war ein Erlebnis, das sage ich jetzt, weil das nachher noch Bedeutung hat. Und dann dann kamen die Soldaten und wollten, die Russen und wollten Waffen. Und wir hatten ja zu Hause eine Waffe. Und als die Russen, es ging am laufenden Band, die einen kamen, die gingen und man hatte schreckliche Angst. Und trotzdem war man froh, dass man das Gefühl hatte, also die Erwachsenen, von denen spürte man das, dass der Krieg zu Ende ist.
Mhm.
Und der Bekannte meines Vaters, der sagte dann, wenn Sie einen Revolver oder irgendwas haben, werfen Sie ihn in die Senkgrube, also Abfallgrube, ne?
Mhm.
Und wir sind dann nach Hause und da war unser Haus schon alle Fensterscheiben eingeschlagen, die Türen aufgebrochen, alle Schränke ausgeräumt. Und meine Mutter hat dann nur den Revolver gepackt und bei uns in die Senkgrube geschmissen.
Mhm.
Und dann kamen sofort auch bei uns Russen und immer jedes zweite Wort, Waffenschmuck, Uhren. Und wir haben sie ja kaum verstanden und die Angst war furchtbar groß. In der Nachbarschaft hat man die Hilferufe gehört von Frauen und von Kindern. Also das war schlimm.
Ja.
Und wir sind dann am Abend gar nicht in unserem Haus geblieben, sondern gleich wieder weg. Den Rucksack auf dem Rücken ohne Handwagen und sind dann auf ein Dorf. Und dort sind wir 14 Tage geblieben. Und dann ist meine Mutter jeden Tag eben in unsere Heimatstadt gegangen und hat im Haus aufgeräumt und uns da in dem Dorf gelassen.
Wissen Sie noch, welches Dorf das war?
Bitte?
Wissen Sie noch, wie das Dorf hieß damals?
Das hieß Haraxtal.
Okay.
Und dann sind wir nach 2 Wochen auch mit zurück in unser Haus. Und da war es aber schon ganz furchtbar, denn da waren inzwischen die Tschechen gekommen. Und die hatten alle Firmenschilder in der Stadt. Also Aufschriften in deutscher Sprache, alles zerschossen. Dann, wir waren dann als vogelfrei erklärt.
Okay.
Wir durften praktisch gar nichts. Und dann gingen die furchtbaren Hausdurchsuchungen an. Da kamen jedes Mal 20 Soldaten. Mit Maschinengewehren. Meine Mutter musste in dem Haus bleiben und mein Bruder und ich, wir mussten raus und wir wussten eigentlich nie, ob wir meine Mutter noch mal sehen.
Wahnsinn.
Und dann haben die da nach Waffen gesucht. Und es wurde aber so gemacht, dass die irgendwo im Haus Waffen hingelegt haben und am nächsten Tag wiederkamen. Und wenn sie sie gefunden haben, wurde die Familie erschossen.
Wahnsinn.
Und jetzt haben wir jedes Mal, wenn die Hausdurchsuchung vorbei war und wir wieder rein durften, vom Speicher bis in den Keller alles durchsucht. Und Waffen haben aber keine hingelegt gehabt. Und dann hat meine Mutter bis in die Senkgrube gestiegen und hat mit den Händen den Revolver gesucht, hat ihn in einen Eimer und alte Wäsche drüber. Und ich als Kind bin dann mit dem Eimer bis zu dem Stadtteich, wir hatten einen Schlossteich bei uns in der Nähe, gegangen und habe so getan, als würde ich Wäsche waschen und habe den Revolver versenkt.
Mhm. Dass er nicht gefunden werden konnte in der Grube.
Weil wir eben Angst hatten. Und dann.
Was ging da als Kind bei Ihnen durch den Kopf, als Sie da diese Aufgabe bekommen haben mit dem Wäschewaschen? Das stelle ich mir schrecklich vor.
Ich würde sagen, meine Mutter und mein Bruder und ich, wir waren dann wie drei Geschwister.
Ja.
Und ich selber kann mich aber nur erinnern, dass ich solche Angst hatte. Nächtelang habe ich nicht schlafen können und das verfolgt mich oft bis heute.
Ja, das verstehe ich.
Ich bin jetzt 89 Jahre alt, aber wenn ich die Bilder von der Ukraine sehe oder auch von Syrien oder die ganzen Jahre jetzt von den Flüchtlingen und Afghanistan, kommt alles wieder hoch.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Und wenn aber wir drei nicht so zusammengehalten hätten, ich glaube, wir hätten es nie überstanden.
Mhm.
Mein Vater ist ja leider aus dem Krieg nicht mehr zurückgekommen.
Haben Sie da eine Nachricht erhalten von
Gar nicht.
Gar nichts.
Da komme ich noch später drauf, wenn ich darf.
Wie hieß Ihr Bruder?
Mein Bruder hieß Wolfgang.
Der Wolfgang. Ja, der hatte ja noch Glück, dass er noch zu jung war, um am Schluss noch eingezogen zu werden.
Ja, und da muss ich sagen, war der damals sogar traurig, weil die anderen in seiner Klasse schon 15 waren.
Mhm.
Und die schon eingezogen wurden.
Ja, und er dann quasi.
Und die Erziehung bei der Hitlerjugend war ja so, dass das eine Ehre ist, wenn du da eingezogen bist.
Ja, klar. Da kamen bestimmt auch viele von seinen Klassenkameraden nicht mehr zurück.
Ja, das stimmt. Sein bester Freund nicht mehr. Und dann ging ja das an, dass sie ja, als die Tschechen da waren, die Jungs da in unserer Stadt ab 15 Jahre geholt haben und in die innere Tschechei verschleppt haben.
Okay.
Und da war dann meine Mutter wahnsinnig froh, dass er noch nicht 15 war.
Also die sind dann von Haus zu Haus und haben dann quasi die ab einem bestimmten Alter die Jungen abgeholt?
Einfach geholt, ja.
Mhm. Und man weiß nicht, wo die hingekommen sind? Einfach in die Mitte, also nach Tschechien rein?
Ja, vielleicht hat man das später die Angehörigen schon erfahren. Das kann schon sein, aber momentan war es eben so furchtbar.
Mhm.
Naja, und dann der 19. Juni, und ja, wir hatten immer Angst, dass wir erschossen werden. Wir waren vogelfrei. Ich konnte gar nicht verstehen, was das bedeutet. Mein Bruder hat mir das dann erklärt und ich sagte zu ihm, das ist doch prima, wenn wir vogelfrei sind. Da kann uns doch nichts passieren, habe ich mir gedacht. Naja, da habe ich schon erfahren, was vogelfrei bedeutet.
Ja.
Und wir haben ja keine Nacht geschlafen, weil wir immer Angst hatten, dass welche kommen und uns abholen. Meine Mutter saß auch tagsüber oft nur am Fenster und sagte, schaut raus, holen die uns schon.
Ja.
Also es war wirklich grauenhaft.
Mhm. Also Leben und, auf Angst wie auf so einem, keine Ahnung, Scheiterhaufen.
Ja. Und am 19. Juni, da wurden wir dann vertrieben. Da kamen früh um 5 tschechische Gardisten mit Maschinengewehren und binnen einer halben Stunde mussten wir das Haus verlassen und durften mitnehmen zu dritt 30 Kilogramm.
Boah, das ist ja gar nichts, gell?
Ich habe oft Schüler gefragt, wenn ich so als Zeitzeuge unterwegs war, was hättet ihr eingepackt in den wenigen Sachen oder beziehungsweise innerhalb einer halben Stunde.
Was haben Sie eingepackt damals?
Ich habe meine Puppe im Arm gehabt und Meine Mutter hat wahllos was eingepackt und Gott sei Dank hat sie mir noch ein Brot in meinen Rucksack geschüttelt. Mhm. Und dann durfte meine Mutter sogar das Haus abschließen und den Schlüssel den Partisanen übergeben. Und dann wurden wir mit Maschinengewehren bewacht, zum Marktplatz gebracht und standen dort 2 Stunden und warteten. Und dann kamen noch 7 andere Frauen mit ihren Kindern. Und dann wurden wir vertrieben, der Grenze zu, bewacht von Soldaten mit Maschinengewehren im Anschlag. Und wenn Leute von den Fenstern runtergerufen haben, dann haben die einfach nach oben geschossen. Also es durfte mit uns niemand mehr sprechen.
Ja, Wahnsinn.
Und dann wurden wir der Grenze zu. Und als wir dann dort waren, wurden wir nochmals durchsucht. Da mussten die Rucksäcke alle ausgeschüttelt werden. Und was ihnen gefallen hat, haben die sich dann dort noch behalten. Und meine Mutter und mein Bruder wurden abgeführt und ich stand mit den Sachen allein. Aber Gott sei Dank kamen die nach einer Stunde wieder. Aber es war ja immer das Gefühl, ich sehe sie nicht mehr.
Ja, das ist ja schrecklich, weil man ja nie weiß, was passiert.
Ja, und dann waren wir in Sachsen und im Grunde genommen in Freiheit, aber immer noch vogelfrei. Mhm. Denn wir sind dann bis 10. September in Sachsen gewesen.
Wo waren Sie denn da in Sachsen?
In der Nähe von Sebnitz, immer an der Grenze zu Hause. Mhm. Weil meine Mutter hatte ja so viel Sehnsucht und die wollte ja wieder nach Hause.
Ja, ja, klar. Da hat man ja auch das Haus, hat alles, ja, was einem gehört.
Ja, und dann war das so, die russische Besatzung war ja, dieser Teil war ja die spätere DDR und die russische Besatzung hatte also ausgegeben, Flüchtlinge und Vertriebene bekamen keine Lebensmittelmarken.
Ach so.
Und durften in keinem Ort länger als 24 Stunden bleiben.
Wahnsinn, ist ja gar nichts.
Und so sind wir im Grunde genommen mit unserem Handwagen und den 3 Rucksäcken. Ich war dann ein Kind der Straße, im Grunde genommen die ganzen Wochen von Ort zu Ort gezogen, immer hin und her. Wir haben im Wald geschlafen, wir haben uns ernährt von unreifen Straßenobst, von Gras. Wahnsinn. Wir haben gebettelt, wir waren Bettler, um Brot oder um Kartoffeln, nur um den Hunger zu stillen. Also wir haben so gehungert, das war Wahnsinn. Und dann haben wir eine Familie getroffen, eine einheimische Familie, die uns trotz aller Gefahren, denn die Einheimischen, wenn uns aufgenommen hätten, länger als 24 Stunden, liefen die Gefahr, auch ihre Lebensmittelmarken zu verlieren. Mhm. Man wollte uns eigentlich ausmerzen. Und da haben wir eine Familie gefunden, die uns aufgenommen hat. Da konnten wir dann schlafen, mussten aber früh im Morgengrauen schon wieder weggehen und abends spät kommen, damit Nachbarn und sowas nicht merken. Mhm.
Was haben Sie für eine Erinnerung an diese Menschen, die Sie da...
Mit denen habe ich heute noch Verbindung. Mhm. Die hatten damals gerade ein Baby und dieses Baby ist ja inzwischen 10 Jahre jünger wie ich und mit der habe ich noch ganz enge Verbindung.
Mhm. Das ist ja toll.
Ja, wir schreiben uns, wir besuchen uns.
Ja, dass man da den Mut gefasst hat, obwohl ja eben auch die Konsequenzen hart, genau, waren, dass, ja, man da doch an Menschlichkeit gedacht hat und das gemacht hat. Das finde ich Wahnsinn. Ja.
Und wenn wir auf der Landstraße so dahingezogen sind tagsüber, an den Alleebäumen sehe ich heute noch die Leichen hängen, weil sich da Leute aus Verzweiflung einfach aufgehängt haben.
Unglaublich.
Naja, und dann sind wir zu Fuß weitergezogen, weil wir dann gesagt haben, mit nach Hause kommen ist ja nichts mehr. Und dann sind wir zu Fuß bis nach Thüringen gegangen.
Hatten Sie noch irgendwo Verwandte im Inneren des Landes, wo Sie hätten hingehen können?
Ja, Wir hatten nur unsere Verwandten in Berlin.
Ah ja.
Die waren ja inzwischen schon weg.
Ja.
Die bei uns gewohnt hat.
Sind die dann wieder nach Berlin zurückgegangen, oder?
Die sind auch zu Fuß bis nach Berlin gegangen.
Wahnsinn.
Und dann sind wir also weitergezogen nach Thüringen und in der Nähe von zwischen Weimar und Erfurt haben wir dann das erste Mal Lebensmittelmarken bekommen. Und das weiß ich noch, dann sind wir in ein Gasthaus gegangen und haben dort ein Brot mit Butter gegessen.
Mhm.
Und dann kamen wir auf ein kleines Dorf, auf einen Bauernhof. Die waren sehr nette Leute. Da hatten wir das erste Mal wieder ein Zimmer für uns. Und mein Bruder hat dort als Schweineknecht gearbeitet. Der hat 1,50 Mark am Tag verdient. Und der war unser Großverdiener.
Mhm, Wahnsinn.
Und meine Mutter und ich, wir haben Mützen bestickt. Und kriegten 50 Pfennig dafür, für eine Mütze.
Mhm. Was haben Sie da drauf gestickt auf die Mützen?
Blumen, das waren so kleine Käppchen.
Okay.
Das war in Heimarbeit.
Mhm.
Und meine Mutter hat dann am Abend immer die Flüchtlinge vom Dorf, die da auch noch wohnten, in unserem Zimmer, also hatten wir die zu Besuch und da haben wir viel gesungen und hatten wirklich unvergessliche Abende dadurch.
Mhm.
Auch die Bauernleute kamen da dazu. Also das war, da haben wir schon angefangen aufzuatmen. Und meine Mutter hatte aber eine Freundin aus ihrer Jugendzeit, die in Bayern, als ich hier in Altdorf bei Landshut verheiratet war. Von der hatte sie aber dann 1,5 Jahre nichts mehr gehört. Und dann hat sie einfach an die mal geschrieben. Und da bekamen wir dann Antwort und da stand drin, sie könnte uns den Zuzug nach Bayern ermöglichen.
Mhm.
Und da sind wir dann im Mai 1946 erst in ein Lager gekommen und nach Oelsnitz. Und von dort dann kamen wir nach Bayern. Und da haben wir zuerst bei der Freundin meiner Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit ihren Kindern gelebt. Das kann man sich vorstellen, wir waren dann praktisch zwei Mütter und vier. Also mein Bruder, der dann inzwischen ja schon nicht mehr als Kind zählte, und wir drei Kinder. Ihre zwei Töchter und ich. Und nach einem Jahr haben wir dann selber ein Zimmer bekommen im Dorf, eine 10 Quadratmeter große Dachkammer. Und da hatte man dann das erste Mal das Gefühl, wieder ein Heim zu haben.
Mhm.
Und da hat aber meine Mutter auch immer wieder die Vertriebenen aus dem Ort gesammelt und wir haben dann Lieder von zu Hause und das Kulturgut von zu Hause gepflegt. Und dadurch haben wir, und dann haben wir einen großen Heimatabend gemacht und haben dadurch Integration gefunden. Hier haben auch Freunde unter den Einheimischen getroffen.
Was ist das typische Kulturgut gewesen?
Ja, das war unser deutsches Kulturgut von zu Hause. Bräuche, Sitten, Lesung, Dichterlesung. Das hat dann meine Mutter alles organisiert. Leider waren sie damals schon immer gesund, aber es waren doch, dadurch kriegten wir auch wieder Geborgenheit. Ne?
Ja.
Und unter den Einheimischen Freunde. Da muss ich jetzt sagen, dass der Pfarrer von hier einmalig war, der dann mit uns gesungen hat, der uns von der Straße geholt hat.
Mhm.
Aber in einheimische Vereine durfte man damals, wurde man noch nicht aufgenommen. Ich kenne Leute, die gerne zur Jungfeuerwehr wollten, die durften dort nicht eintreten, weil sie Flüchtlinge waren.
Wahnsinn, das kann man sich echt gar nicht vorstellen.
Ja, 1946, 47.
Mhm.
Und auch so die Integration, die war noch lange nicht da. Meine Mutter hat damals 90 Mark Fürsorge bekommen mit uns beiden.
Mhm.
Also wir waren Sozialhilfeempfängergrüßte. Und sie hat aber gesagt, alles was ihr müsst, man kann ein alles nehmen, nur was man gelernt hat, verliert man nicht. Ihr müsst beide auf eine Schule.
Ja.
Und als dann das Gymnasium in Landshut wieder öffnete, ist da mein Bruder gleich hin. Und der wurde auch genommen, aber Mädchen hat man nicht aufgenommen. Und da gab es nur eine Klosterschule, die staatlich anerkannt war. Und da hat meine Mutter mich angemeldet. Und da wurden wir, weil wir Flüchtlinge waren, nicht einmal im Rektorat empfangen, sondern nur am Schulhof.
Das ist echt, also das war so richtige Zweiklassenkategorie.
Meiner Mutter, wenn sie Flüchtling sind und nur von Fürsorge leben, dann ist das Hochstapelei, dann soll ihre Tochter die Volksschule besuchen und dann in einer Fabrik arbeiten.
Wahnsinn, das war eine richtige so Zweiklassengesellschaft, Einheimische und Flüchtlinge.
Ja, also das war furchtbar.
Das ist unglaublich.
Und dann bin ich also da in die Volksschule gegangen, hatte dann aber da eine sehr strenge, aber sehr einfühlsame Lehrerin, eine Klosterfrau, die mich eigentlich gerettet hat. Da kriegte ich mal einen Mantel aus einer Decke genäht. Ich bin ja bis im Winter rein barfuß in Sandalen gegangen.
Wahnsinn.
Und immer den Weg zu Fuß von Altdorf nach Landshut, das war, bis ich in die Schule kam, 5 Kilometer. Und dann kriegte ich mal ein paar Strümpfe. Und dann kriegte ich wieder ein Säckchen mit Brot oder einen Apfel. Lag dann auf meiner Bank. Und die hat dann meine Mutter rufen lassen und hat gesagt, warum ich nicht ins Gymnasium gehe. Ich würde zwar nichts können, denn ich konnte ja nur, was man in der 4. Klasse gelernt hat.
Ja, ja.
Also im Rechnen war Mal, Nehmen, Teilen, Zusammenzählen und Abzählen alles.
Ja.
Und die hatten ja schon Bruchrechnen und ich musste das alles nachlernen, aber das hat die mir gelernt. Und dann hat meine Mutter ihr das gesagt, das war die Volksschule, gehörte zu dem Gymnasium dazu. Und meine Mutter hat ihr dann das gesagt, was der Rektor gemeint hatte. Und da hat sie gesagt, ach, der redet viel und frug mich, ob ich Lehrerin werden will.
Mhm.
Und dann habe ich mal gedacht, ja, wie man als Kind denkt, wenn du schon nicht einmal in eine Schule gehen darfst, dann wirst du vielleicht auch gar nicht heiraten in dieser Gegend hier. Und ich will aber immer viele Kinder haben, dann wirst du Lehrerin. Und da gab es ja damals noch die Lehrerbildungsanstalt. Und da hat dann diese Nonne zu mir gesagt, wenn du Lehrerin werden willst, musst du jetzt viel lernen, dann musst du die Aufnahmeprüfung machen. Und wenn du dich stehst, kannst du in der Schule bleiben. Und dann habe ich also alles nachgelernt. Und dann kam die Aufnahmeprüfung und dann habe ich die sicherlich nur mit Ach und Krach bestanden und kam dann in diese Lehrerbildungsanstalt. Ich war die Jüngste. Da gab es welche, die waren schon 18 und ich war 12.
Wahnsinn, damit 12 Jahren erst.
Ja. Und da war ja noch, hieß es ja, 6 Jahre Lehrerbildungsanstalt. Und dann wurde ja die Lehrerbildungsanstalt, habe ich erstmal Englisch nachgelernt. Und dann wurde die Lehrerbildungsanstalt aufgehoben und wir waren dann die Oberschule in Kurzform und später das Musische Gymnasium.
Mhm.
Und ich habe dann mit 18 Jahren mein Abitur gemacht, 1953. Also ich wurde 19, glaube ich, ja.
Mhm.
Und habe im Juni, also im Mai, Abitur gemacht. Und habe dann am Institut für Lehrerbildung Lehrer studiert, 1955 mein erstes Examen. Und dann war man angekommen.
Hat Ihre Mama auch arbeiten dürfen? Dann,
Die konnte nicht arbeiten, die war krank.
Okay.
Und meine Mutter hat die ihr zustehende Pension ihres Mannes, wissen Sie, wann sie die erhalten hat?
Nee.
1964.
Wahnsinn.
Wir hatten allerdings eben nie den Mut und wollten das auch nicht, meinen Vater für tot erklären zu lassen.
Ja.
Weil wir immer gehofft haben, bis dann die letzten Gefangenen, aber ab 1955, als Adenauer dann in Russland war, dann haben wir nimmer geglaubt.
Ja.
Und wir haben beim Roten Kreuz und überall, er wurde weder auf der Liste der Toten noch auf der Liste der Lebenden gefunden.
Unglaublich.
Aber in unserem Gedanken hat er weitergelebt.
Ja. War der in Russland damals oder wo ist der eingesetzt worden?
Der war am Schluss sogar in Prag.
Okay.
Also, aber wir haben ihm nichts mehr gehört. Und zwar hatte er in Prag die Aufgabe, deutsche Frauen und Kinder in den Böhmerwald zu bringen. Und die Offiziere hatten sich eigentlich alle schon abgesetzt und er war mit denen allein und hat ihnen, das hat uns dann eine dieser Frauen erzählt, die wir Zufall getroffen haben, und er hätte ihnen Mut zugesprochen und wäre dann rausgerufen worden, ob von Russen oder Tschechen, das wusste sie nicht und nicht mehr zurückgekommen.
Mhm.
Also was mit ihm passiert ist, das haben wir leider nie erfahren.
Mhm.
Tja.
Aber schön, dass die Frauen erzählt haben, dass er ihnen Mut zugesprochen hat.
Bitte?
Das ist sehr tröstlich, dass die Frauen ihm erzählt haben.
Er hätte auch das Foto von meiner Mutter und uns beiden gezeigt.
Mhm.
Und eben gesagt, dass er auch Familie hat. Und ja, so war das.
Waren Sie...
Und jetzt, hätte ich noch was?
Ja.
Eine abschließende Bemerkung. Vielleicht kam ihm ein bisschen viel das Wort meine Mutter vor.
Kein Problem.
Aber ihr und allen Müttern, es ist schon Absicht dieser Jahre, gilt mein großer Dank.
Mhm.
Der Dank dafür, dass Sie die Kraft aufbrachten, uns Kindern zu Identitätsbewusstsein zu verhelfen und geistige Wurzeln zu geben. Und Bindung und Traditionen zu erhalten und vor allen Dingen, und das war die größte Tat, uns ohne Hass aufwachsen zu lassen. Ich habe nie in meinem Leben gegenüber Tschechen, obwohl die mir so viel angetan haben, Hass gehabt. Und das verdanke ich meiner Mutter, weil die immer gesagt hat, Schlechtigkeit ist nicht an eine Nation gebunden, sondern an den einzelnen Menschen. Und so durften wir eben so aufwachsen. Und sie haben uns in einer grauen und schwierigen Zeit bewusst die Augen für Dinge und Reichtümer aufmachen lassen, die es ohne Wohlstand gibt. Und sie lernten uns, dass Pflichtbewusstsein und Durchhaltevermögen Werte sind, die man, wenn man sie sich zu eigen macht, auch Glück empfinden lassen. Und meiner Ansicht nach vollbrachten die Mütter von damals die größte Tat der Nachkriegsjahre. Sie schufen uns in Heimatlosigkeit Heimat und wir lernten, dass Heimat eine Aufgabe ist und dass Heimat Verantwortung bedeutet. Ich habe einen Schriftsteller gefunden, der zu Heimat sagt, Heimat ist der Ort, der vor mir war, der mit mir ist und der auch ohne mich sein kann. Und das alles, das so empfinden zu können, habe ich durch meine Mutter erfahren. Und vielleicht kann ich am Schluss noch sagen, 64 Jahre nach meiner Ankunft in Bayern, und das hat mich emotional unwahrscheinlich berührt, habe ich den Bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen. Und das sage ich jetzt am Schluss deshalb, weil ich trotz allem benachteiligt sein das Gefühl hatte, eine schöne Jugend haben zu können.
Mhm.
Und wenn ich heute mir überlege, was ich jungen Menschen gerne mitgeben würde, dann wäre das für mich Pflichtbewusstsein und Durchhaltevermögen. Denn das sind wirklich Dinge, die ihnen auch Kraft geben, dass man viele Schicksalsschläge auch später meistern kann.
Mhm.
Und vor allen Dingen ohne Hass zu sein. Ganz gleich, was vorne weggekommen ist, mit Hass lässt sich nichts wieder gut machen. Jetzt, wenn Sie noch Fragen haben, ansonsten wäre ich am Ende.
Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Da haben Sie meine Frage schon vorweggenommen, was Sie eben der jungen, neuen Generation mit auf den Weg geben wollen. Das ist auf jeden Fall Pflichtbewusstsein, Durchhaltevermögen. Ich hätte noch eine Frage, wenn Sie an Heimat jetzt denken. Was ist Heimat für Sie persönlich?
Ja, Heimat, das muss ich jetzt trennen. Ich empfinde hier natürlich jetzt auch Heimat.
Ja.
Ich bin ja so viele Jahre hier in Altdorf geblieben. Ich war dann hier über 40 Jahre Lehrerin.
Ja.
Und hier ist die Heimat meiner Kinder. Hier habe ich geheiratet. Hier liegt meine Mutter beerdigt. Hier liegt mein Mann beerdigt. Also ist das für mich Heimat.
Mhm.
Und trotzdem, wenn ich jetzt meinen Heimatort nehme, meinen Geburtsort, dann sage ich, wenn ich dahin fahre, ich fahre heim.
Ja.
Wenn ich aber dort bin, möchte ich wieder hierher.
Ja.
Und Heimat sind eben nicht nur der Ort, Heimat sind auch die Menschen,
ja,
die mich umgeben.
Ja, absolut, da gebe ich Ihnen recht. Wann waren Sie denn das erste Mal wieder in Ihrer alten Heimat nach dem Krieg?
Nach der Wende, nee, Moment mal, wann war ich das erste Mal? Wann hat denn mein Sohn Abitur gemacht? Da sind wir nämlich mit unseren Kindern dahin gefahren. 1976 sowas.
Mhm.
Und da stand auch mein Elternhaus noch. Und das wurde nachher abgelöst.
Okay.
Und inzwischen war ich ein paar Mal dort, aber nicht allzu oft. Ich war einmal mit meinen älteren Enkelkindern, also mit der Astrid zum Beispiel, und ihrer Schwester da mit den Jüngeren, hat es leider nicht mehr geklappt, weil dann mein Mann schon der Pflegefall war und ich nicht mehr weg konnte.
Mhm. Und
ja?
Was war dann Ihr Gefühl, wo Sie das erste Mal da hingekommen sind?
Das war schlimm.
Das glaube ich, weil alles so noch lebendig ist, die ganzen...
Ja, und selbst als ich mit der Astrid und ihrer Schwester dort war, da war die Astrid vielleicht 12, da sagte sie zu mir, du bist jetzt ganz blass, Oma, als wir vor dem Haus standen.
Mhm.
Und alles, was ich ihnen so erzählt hatte. Und ich meine, jetzt, wenn ich dahin fahre, inzwischen steht der Wohnblock dort.
Ach, unglaublich.
Aber die Menschen, die jetzt da drin leben, die haben mich nicht vertrieben.
Ja.
Ne? Wir waren am Friedhof bei dem Grab meiner Großeltern und die Grabplatte war nur umgedreht und standen dann tschechische Namen drauf, weil Tschechen jetzt da drin liegen.
Mhm.
Ja, kann ich denen ihre Friedhofsruhe stören? Überhaupt nicht.
Mhm. Ja, bewundernswert.
Ich habe mich ja dann sehr ehrenamtlich in der Sudetendeutschen Landsmannschaft engagiert. Und da geht ja auch der Schritt nach Versöhnung. Aber versöhnen kann man sich halt gut, wenn man zu den Fehlern, die passiert sind, trotzdem steht. Finde ich.
Ja, ja.
Und genauso, ich habe damit nichts zu tun, ich war ein Kind, aber mit den Grausamkeiten, die der Nationalsozialismus gemacht hat, mit denen habe ich nichts zu tun. Aber als Deutsche muss ich dazu stehen, zu den Fehlern.
Mhm.
Und das würde ich mir eben auch von den Tschechen wünschen.
Dass es andersrum auch so empfunden wird.
Ja, und ich meine, leider haben die sich, also es wird besser. Und auf menschlicher Ebene ist eigentlich schon alles gut. Wo es eben noch nicht klappt, das ist die Politik.
Ja.
Aber darum sage ich und darum vorhin auch mein Appell an junge Leute, kein Hass,
ja,
aber ein Bewusstsein und mit geraden Rücken gehen.
Mhm.
Ich muss mich deshalb nicht ducken und verstecken. Aber wenn ich das wird jetzt zu weit führen, aber das lasse ich jetzt lieber.
Haben Sie in der Zeit auf der Flucht oder bei der Ankunft ein persönliches Wunder erlebt, wo Sie sagen würden, das war für Sie ein Wunder, dass es dann so gekommen ist?
Ja, im Nachhinein war alles ein Wunder. Denn wir hätten so und so oft tot sein können.
Ja.
Wir haben diese Vergewaltigung im Grunde genommen, wir sind knapp dieser Vergewaltigung, meine Mutter und ich, entkommen.
Mhm.
Und immer war irgendein Schritt, wo es dann nicht dazu kam. Und wir sind am Leben geblieben. Und wir sind nicht verhungert. Und wir waren trotzdem, ich sage ja immer wieder, Ich war als Kind, ich habe die Armut nicht gespürt, weil wir eben viel anderes hatten. Meine Mutter ist mit uns dann trotzdem ins Konzert gegangen auf Stehplatz. Von den 90 Mark Fürsorge abgeknapst.
Ja.
Denn in der Schule zum Beispiel, das waren schon Diskriminierungen. Ich bekam nie verbilligte Theaterkarten, weil ich das Schulgeld nicht zahlen konnte.
Mhm.
Das hat schon wehgetan.
Ja, klar.
Und
die Mitschüler, wie waren die Ihnen gegenüber?
Ja, da gab es ja dann mehrere Vertriebene in der Klasse.
Okay.
Das ging schon.
Ja, ja.
Also wir haben heute noch, wir leben jetzt leider nicht mehr viele, wir waren nur 18, die Abitur gemacht haben und da leben wir noch zu viert.
Mhm.
Alle anderen sind verstorben, aber wir vier halten immer noch gut zusammen.
Ja, schön.
Und dieser Direktor, gell, das muss ich auch zu seiner Ehre sagen, den hatte ich dann als Religionslehrer in der Abiturklasse. Und da kam er dann kurz vor dem Abitur, hat er mich mal rausgerufen und hat gesagt, er möchte sich jetzt entschuldigen, was er damals gesagt hat.
Mhm.
Das fand ich auch toll.
Ja, super, dass er das auch nochmal eingesteht und das dann nochmal zurücknimmt. Ja, das ist echt toll.
Also es sind alles so Erlebnisse, wo ich sage, wir haben es trotzdem noch gut geschafft.
Mhm.
Trotz allem Schweren.
Ja. Haben Sie noch einen Gegenstand, den Sie damals von der Flucht mitgenommen haben, zum Beispiel Ihre Puppe?
Nee, die haben wir leider nicht mehr. Die habe ich ja gar nicht mitnehmen dürfen. Die haben mir ja die dann noch aus der Hand genommen. Ein deutsches Kind braucht kein Spielzeug.
Ah, okay, also quasi an der Grenze dann noch abgenommen.
Ja.
Dann. Ah, ja.
Aber ich hatte dann eine Puppe geschenkt gekriegt, auf diesem Bauernhof, wo wir da in Thüringen waren. Und die habe ich dann wieder so benannt. Peter hieß meine Puppe. Und die habe ich dann sogar noch gehabt, als die Astrid auf der Welt war und ich immer von dem Peter erzählt habe. Und da hat sie dann eine ihrer Puppen auch Peter genannt.
Und das ist ja süß.
Mhm.
Ja, auch toll, dass Sie noch den Kontakt halten, eben zu den Leuten von dem Hof. Das zeigt ja dann doch diese Menschlichkeit in so schwerer Zeit.
Ja. Und man findet eben immer wieder gute Menschen. Und wenn ich heute von Integration höre, Integration kann von drei Seiten nur kommen. Erstens vom Staat, zweitens von denen, die integriert werden wollen, und eben von den Aufnehmenden. Und da müssen alle drei auf einer Linie sein, weil sonst wird Integration nicht gelingen.
Das stimmt.
Ne? Ich meine, nun waren wir ja noch Deutsche, die zu Deutschen kamen und wurden trotzdem am Anfang als Zigeunerpack abgetan.
Mhm.
Aber es braucht eben immer überall Menschen, die das dann verhindern. Und da war eben ein Alter wirklich der Pfarrer und der Bürgermeister und die Gemeindesekretärin, die Brücken gebaut haben. Und dann auch von uns Vertriebenen. Und da hat meine Mutter auch sehr viel getan.
Ja, toll. Dass Sie das dann auch weitergetragen haben und jetzt auch noch so engagiert sind.
Ja, na, jetzt bin ich nicht mehr engagiert. Jetzt habe ich mal meinen Ruhestand verdient.
Ja, aber Sie geben die Werte ja weiter an Ihre Kinder, an die Enkelkinder.
Ja, und das ist, glaube ich, schon wichtig.
Ja, absolut.
Und gerade, ich meine, es ist ja nach dem Krieg im Grunde genommen die ganzen Jahre schrittweise, aber immer aufwärts gegangen.
Ja.
Und jetzt kommen halt die Einschnitte und da finde ich so furchtbar diese Angstmacherei und das immer an die, ach, ich kann es manchmal gar nicht hören. Und wenn man halt, jeder muss ein bisschen was dazu tun, dass es weitergeht. Und ich muss sagen, ich war gerne Lehrerin und wenn ich wieder wählen dürfte, würde ich es wieder.
Ja, ich auch. Ich bin auch sehr gerne Lehrerin.
Mhm.
Ist schon ein toller Beruf.
Ja.
Man kann auf jeden Fall viel bewirken, auf viele Menschen einwirken und.
Ja, und man hat doch, man ist ja nicht nur Wissensvermittler.
Das stimmt, genau. Sondern in erster Linie auch Mensch.
Ja, und wenn ich jetzt so denke, dass das ganze Generationen waren hier, ist schon ein schönes Gefühl.
Absolut, ja.
Naja.
Ja, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für die spannende Erzählung. Und vor allem, ja, vor allem
für die... Ich hoffe, Sie können was damit anfangen.
Ja, absolut. Vor allem für die Schlussworte von Ihnen fand ich sehr bewegend. Eben der Dank an die Mütter der damaligen Generation und auch Ihre Worte an die neue Generation.
Na gut. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Wünsche ich Ihnen auch. Und vielen
Wieder
Dank
nochmal. Wieder ein schönes Schuljahr.
Ja, danke schön. Vielen Dank.
Gut.
Dann alles Liebe und...
Danke.
Tschüss.
Wiederhören.
Tschüss. History Wissen. Die Vertreibungen aus dem damaligen Sudetenland. Über 15 Millionen Deutsche, neuere Schätzungen gehen von fast 17 Millionen aus, verloren nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat. Circa 2 Millionen dabei auch ihr Leben. Die Bilder der endlosen Drecks, die bis heute unsere Vorstellung von der Flucht der Deutschen prägen, stammen in der Regel aus Ostpreußen. Wie Schlesien und das Sudetenland war Ostpreußen ein bis zum Kriegsende vergleichsweise ruhiges Hinterland und Evakuierungsgebiet für die vom Bombenkrieg stark betroffene Bevölkerung der westlich gelegenen Städte und Industrieregionen. Hier war die Rote Armee erstmals im Oktober 1944 eingedrungen und hatte unter der Zivilbevölkerung der Ortschaft Nemmersdorf ein wahres Massaker angerichtet, bevor die Wehrmacht sie wieder zurückschlagen konnte. Die von der NS-Propaganda weit verbreiteten, vermutlich auch nachinszenierten Bilder des Massakers sollten deutlich machen, was auf die Deutschen bei einer Niederlage zukommen würde. Im Januar 1945 begannen auch in Schlesien die Menschen vor der Roten Armee zu fliehen, teils nach Sachsen und Thüringen, teils über das Riesengebirge bis ins Sudetenland. Auch hier verhinderte der Gauleiter Karl Hanke, dass die vorliegenden Evakuierungspläne rechtzeitig umgesetzt wurden. Die Flucht verlief daher fast so chaotisch wie in Ostpreußen. Für zahllose Menschen war sie bereits zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Zu Hause angekommen erlebten die Flüchtenden dann, was für die bereits Zurückgebliebenen oder vor der Front Überrollten bereits bitterer Alltag geworden war. Plünderungen und Misshandlungen, willkürliche Erschießungen und die Frauenmassenvergewaltigungen durch Soldaten und Offiziere der Roten Armee. Die Menschen hofften, dass diese durch eine Mischung aus Siegesrausch und dem Bedürfnis nach Vergeltung gespeisten Exzesse vorübergehend wären und glaubten, dass sich die Situation nach Kriegsende wieder normalisieren würde. Bereits im Frühjahr 1945 setzte jedoch in den unter polnischer Verwaltung gestellten Gebieten sowie in der Tschechoslowakei die Phase der Entrechtung, Enteignung und die sogenannten wilden Vertreibungen ein, begleitet von brutalen Übergriffen und Ausschreitungen, in denen sich der gegen die vorangegangene deutsche Gewaltherrschaft aufgestaute Hass entlud. Gleichzeitig nutzten zahlreiche Personen und kriminelle Banden die Gelegenheit, persönliche Rechnungen zu begleichen oder sich schlichtweg zu bereichern. Nur wenige Mitglieder der noch schwach besetzten neuen Verwaltungen stellten sich zumindest dem Terror, häufig auch dem seitens der eigenen Miliz entgegen. Vielerorts waren nun Soldaten und Offiziere der sowjetischen Besatzungsmacht die einzigen, die gelegentlich Schutz boten. Die neuen Regierungen in Polen und der Tschechoslowakei boten diesen Schutz nicht. Im Gegenteil. Ihre neuen Verordnungen, Gesetze und Dekrete hatten die Deutschen erst vogelfrei gemacht und damit den Ausschreitungen Vorschub geleistet. Entrechtung, Enteignung und Terror sollten die geplante Zwangsaussiedlung der Deutschen nur noch beschleunigen. Die Tschechoslowakei wollte sich nach dem Krieg ihrer unliebsamen Minderheiten entledigen, zu denen neben den Ungarn vor allem die Sudetendeutschen gehörten. 1938 hatte sie zwischen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien ausgehandelten Münchner Abkommen das Sudetenland an Hitlerdeutschland verloren, mit großer Zustimmung der Sudetendeutschen. Nach 1945 betrachtete die Tschechoslowakei die Sudetendeutschen als fünfte Kolonne, die sie nun definitiv loswerden wollte. Dass man den Sudetendeutschen bei der Vertreibung höhnisch nachrief, dass sie nun endlich und endgültig heim ins Reich kämen, bezog sich unzweideutig auf den 1938 im Münchner Abkommen besiegelten Anschluss des Sudetenlandes an Deutschland. Zu hören bekamen das aber auch deutsche Nazi-Gegner und Verfolgte, Sozialdemokraten und sogar deutsche Juden, die die Konzentrationslager überlebt hatten, denn die Ausweisungsbemühungen erstreckten sich genau wie in Polen auf alle Deutschen. Zurückbehalten wurden in der Tschechoslowakei und in Polen nur die Deutschen, die man zunächst noch als Arbeitskräfte benötigte. Fachkräfte einerseits, auf deren Spezialwissen man angewiesen war, und Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen andererseits, die als menschliche Reparationsleistung zur ersten Wiedergutmachung der Kriegszerstörungen eingesetzt wurden. Die öffentlichen Ansprachen Beneš, das war der Staatspräsident zu dieser Zeit, am 12. und 16. Mai, in denen er die Entfernung der Deutschen als absolute Notwendigkeit erklärte, bildeten sodann den entscheidenden Impuls zur Intensivierung der wilden Vertreibungen, bei der es zu brutalen Exzessen und mörderischen Angriffen gegen Deutsche kam. Sogenannte Entlausungstrupp, oft aus ehemaligen Partisanen gebildet, durchforsteten sudetendeutsche Dörfer auf der Suche nach Nationalsozialisten. Viele von ihnen wurden an Ort und Stelle hingerichtet. Und aus Versehen auch Sudetendeutsche, die sich nichts hatten zur Schulde kommen lassen. Zwischen Kriegsende und der praktischen Umsetzung des Potsdamer Protokolls wurden durch diese sogenannten wilden Vertreibungen bereits an die 800.000 Deutsche, viele mussten nach Österreich, ihrer Heimat beraubt. Aufgrund des Beneš-Dekretes 108 wurde das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der deutschen Einwohner konfisziert und unter staatliche Verwaltung gestellt. Nach Kriegsende strömten Millionen Menschen aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern und dem Sudetenland gen Westen. Dort waren sie jedoch höchst unwillkommen und stießen auf viele Vorurteile. Der lange Weg zur Integration beginnt. Ich bin sehr dankbar, dass mir Sigrid Lehneis ihre Geschichte erzählt hat. Auch sie musste mit ihrer Familie eine liebgewonnene Heimat verlassen und in einem ihr fremden Land einen Neubeginn wagen. Gemeinsam mit ihrer Enkeltochter Astrid habe ich in München Germanistik studiert. Ich freue mich sehr, dass sie mich kontaktiert hat und ich somit mit ihrer Großmutter in Kontakt gekommen bin. Die Erinnerung an Sigrids alte Heimat, wo sie ihre Kindheit verbracht hat, ist ihr bis heute geblieben. Sie mussten sich auf den Weg in eine neue Welt machen, verließen ihre Wurzeln und versuchten ein neues Leben in Bayern aufzubauen. Wie viele Schwierigkeiten das mit sich brachte, wird im Interview sehr deutlich. Sigrid kam ohne Hab und Gut, hatte zunächst nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Würde verloren und lebte unter schwierigsten Bedingungen. 1960 lebten allein im Landkreis Landshut etwa 9.500 Flüchtlinge und Vertriebene von damals 39.000 Einwohnern. Unter den 47.000 Einwohnern der Stadt Landshut waren 11.500 Vertriebene. Das sei eine gewaltige Herausforderung an Politik und Gesellschaft gewesen. Dass dies so gut geglückt ist, muss im Nachhinein als Wunder bezeichnet werden. Zu dem vielgelobten Begriff des Wirtschaftswunders sei das Wunder der Integration hinzugekommen. Besonders beeindruckt haben mich Sigrids Worte, dass die Menschen ohne Hass aufwachsen sollen und ihr dies stets von ihrer Mutter vorgelebt wurde. Nur so gelingt Versöhnung. Gemeinsam mit ihren Kindern und Enkelkindern hat sie ihre alte Heimat mehrmals besucht. Diese Geschichten wie Sigrids müssen weitererzählt werden, weil sie weiterwirken müssen. Darin stecken zeitlose Botschaften, die auch heute wieder zeitgemäß sind. Internationale Solidarität, Antimilitarismus, Antinationalismus, Demokratie und Freiheit und das Recht auf Heimat. Wenn auch du dir Sigrids Erzählung angehört hast, gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Somit trägst auch du einen Teil des Feuers weiter. Ich danke euch allen sehr, dass ihr regelmäßig einschaltet und der Podcast somit viele Menschen erreichen konnte. Gerne könnt ihr den Podcast Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Falls ihr Themenwünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir sehr gerne eine Nachricht. Seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.